Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Stück für Stück kommt ans Licht, wie schädlich die sogenannte Corona-Schutzimpfung tatsächlich ist und auch, welche Fehler bei der Herstellung der Präparate gemacht wurden. Diese Erkenntnisse sind noch lange nicht in der Breite der Öffentlichkeit angekommen. Stattdessen rufen Politiker weiter dazu auf, sich spritzen zu lassen. Das kann schwere Konsequenzen haben, weiß auch Dr. Sabine Stäbel. Sie ist studierte Biologin mit den Schwerpunkten Zell- und Mikrobiologie sowie Immunologie. Und mit ihr spreche ich jetzt über das, was ursprünglich mal als Game Changer bezeichnet wurde. Schönen guten Tag, Frau Stäbel.
Hallo, Herr Jopper.
Frau Stäbel, Sie haben seinerzeit zum Thema Protein Engineering promoviert. Inwieweit hat Ihnen das geholfen, die Präparate von BioNTech, Pfizer, Moderna unter die Lupe zu nehmen?
Letztendlich wird ja der Körper oder die Zelle des Konsumenten zur Fabrik für die Proteine. Also sozusagen wie die E. coli, die ich im Labor verwendet habe. Und die Anweisung, die dazu verwendet wird, da gibt es gewisse Regeln, was man tut und was man nicht tut. Und die habe ich halt gelernt in der Zeit, obwohl ich nur mit Bakterien gearbeitet habe. Und als ich dann Ugo Sahins Buch Project Lightspeed gelesen habe, war das natürlich unter dem Blickwinkel eines Protein-Engineers. Ja? Wie hätte ich es gemacht und was treibt der da eigentlich? Und das war so der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu recherchieren, was haben die da eigentlich gemacht und wie viele Fehler haben die da gemacht? Und das führte dann halt auch zu den Lipiden, die ich vorher vermieden habe, ehrlicherweise, weil ich kein Chemiker bin. Aber wenn man sich das da anguckt, da sind da wirklich Anfängerfehler drin. Da muss man keine Chemie studiert haben, um zu verstehen, was da irgendwie schiefgelaufen ist.
Zu dem Buch von Herrn Sahin, da kommen wir gleich noch. Vorweg, Sie selbst benutzen das Wort Impfung auch nur widerwillig, wenn überhaupt. Mit einer herkömmlichen Impfung haben die Corona-Präparate für Sie also wenig zu tun?
Das ist eine ganz klassische Transfektion, wie man es aus der Zellkultur kennt. Ja? Also das ist natürlich mit Lipiden angenehmer, als die Leute zu elektroporieren. Ja? Das wäre deutlich schmerzhafter. Aber letztendlich wird da einfach ein Gen von extern in die Zelle gebracht und die produziert dann. Und das ist für mich jetzt kein klassisches Impfprodukt. Das, was ich mit meinen Zellen gemacht habe, ich habe die halt chemisch durchgängig gemacht, die Methode ist jetzt irrelevant, oder halt elektroporiert, also einmal mit Strom, unter Strom gesetzt, damit das Gen reingeht. Die machen das halt mit Lipiden, ja. Also das ist auch eine relativ klassische Methode für normale Zellkultur.
Wenn es um die konkreten Gefahren der Corona-Injektion geht, da sprechen Sie von 3 Tödlichkeiten. Das klingt jetzt erstmal martialisch. Worum geht's da genau?
Also nicht ich spreche davon, das waren ein paar dänische Wissenschaftler, Schmeling, Manicke und Hansen. Und die haben ein Paper rausgebracht, das heißt Batch-Dependent Safety, also chargenabhängige Sicherheit dieses Produkts. Und denen ist eben aufgefallen, ja, da gibt es so lineare Zusammenhänge, dass es wohl 3 Gruppen von Nebenwirkungshäufigkeit geht. Ja, also die Blue Badges, also die blauen Badges, wie die nennen, haben eine sehr hohe Nebenwirkungswahrscheinlichkeit. Dann gibt es die gelben Badges, die haben praktisch keine Nebenwirkung und die grünen, die liegen so dazwischen. Und ja, ich bin dann durch Zufall drauf gestoßen, woran das möglicherweise liegen könnte. Ich habe halt angefangen, die Paper von BioNTech selbst zu lesen. Ja, die haben ja auch Publikationen geschrieben. Und da gibt es ein sehr schönes Paper von einer gewissen Irina Vladkovic. Das hat sie im Mai 21 veröffentlicht. Und sie ist Einzelautorin aus dem Hause BioNTech. Also steht auf dem Paper wirklich drauf, das ist hier, da arbeitet sie, ist das BioNTech. Und die haben da geschrieben, also denen ist schon bewusst, dass also eine Kettenlänge von dem einen Lipid, das für die Transfektion verwendet wird, wenn die nur bei 11 Kohlenstoffatomen ist, dann ging das ins Lymphsystem der Mäuse oder Ratten, was sie da verwendet haben. Und wenn es ins Lymphsystem geht, geht es natürlich über den ganzen Körper. Es verteilt sich dann über die Lymphe über den ganzen Körper. Und wenn die Kettenlänge länger war, so C11 war Lymphknoten und C14 war dann bis C16 war dann irgendwie nicht mehr ganz so schlimm. Und die wussten also, dass diese verschiedenen Kettenlängen unterschiedliche Effekte auf die Mäuse hatten. Geht man dann aber in die Daten, die sie eingereicht haben, verlieren die kein Wort darüber, über die Kettenlänge dieses einen Lipids, das im Prinzip unterm Radar läuft. Ja, es gibt dieses kationische Lipid, über das sich alle aufregen, weil es halt positiv geladen ist und damit klar war, das Ding ist ein Problem, weil positive Ladung auf eine Zelle zu kippen, ist nie gesund. Und dann gibt es eben das andere, dieses pegylierte Lipid, das hat eine Polyethylenglykolkette, das heißt ALC0159. Und dann macht es wohl einen Unterschied, wie lang diese Kette ist. Und das haben die nicht geprüft. Und sie haben 3 Zulieferer.
Wenn Sie sagen, das wurde nicht geprüft, verstehe ich Sie richtig, dass man in Publikationen durchaus nachlesen kann, was da passiert ist, was gemacht wurde, auch vom Hersteller, aber beispielsweise Behörden das so nicht festgestellt haben später?
Nö, die haben einfach in ihren Daten, die sie eingereicht haben für die Zulassung, nicht erwähnt, dass die Kettenlänge dieses Lipids Einfluss auf die Nebenwirkungsrate haben könnte. Das wussten sie aus Tierversuchen. Die wussten, es macht einen Unterschied, ob es C11, C14, C16 ist. Sie haben nicht erwähnt in ihren Zulassungsunterlagen, welche Kettenlänge sie jetzt verwenden. Und sie haben meines Wissens auch keinerlei Tests gemacht, wo sie diese Chemikalie auf die Kettenlänge geprüft haben.
Welche konkreten Auswirkungen kann das denn jetzt auf den Konsumenten haben? Also wenn ich von einer Kettenlänge spreche.
Also diese Polyethylenglykolketten sind dazu gedacht, dass das Lipid vom Immunsystem versteckt wird. Ja? Also Stealth Mode. Und wenn die Ketten kurz sind, dann funktioniert das auch. Das entgeht im Immunsystem, geht in die Lymphknoten, tut das, was vorgesehen war. Also Produktion von Spike-Proteinen und vielen Nebenwirkungen, weil es halt funktioniert. Sind die Ketten schön lang, können daran Antikörper binden, die hüllen das Lipid ein und bringen es direkt in die Leber zur Entsorgung. Was jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist, wenn man Leberprobleme hat oder das Lipid zu groß für die Kapillaren der Leber war. Da sind dann einige ältere Leute an Leberproblemen gestorben nach der Verabreichung dieses Produkts, möglicherweise weil die Lipide zu groß waren oder verklumpt sind und denen dann halt die Leber abgeschossen haben. Ganz abgesehen, dass man nicht weiß, wie die Leber dieses Lipid überhaupt abbaut.
Immer deutlicher tauchen ja generell auch verschiedene Nebenwirkungen auf. Das mit der Leber haben Sie gerade erwähnt. Auch immer mehr Pseudoallergien nach einer Injektion sind bekannt. Was hat es damit auf sich?
Diese Lipide, von denen ist es bekannt, dass sie diese komplementaktivierte Pseudoallergie auslösen können. Das war die Sache, warum die Leute 10 Minuten oder eine halbe Stunde länger da sitzen mussten, um zu gucken, ob die da ein Problem kriegen. Das Problem ist, diese sogenannten Körperreaktionen können auch nach Tagen bis Wochen auftreten und unterschiedlichste Symptomatik haben, die man auch für eine Grippe hält. Es gibt einen Wissenschaftler, ich glaube Shebeni heißt der hat dann Tierversuche gemacht mit, ich glaube, 14 Schweinen und den hat er das Produkt von BioNTech verabreicht und eines dieser Schweine musste wiederbelebt werden, weil es so eine allergische Reaktion hatte und daran beinahe verstorben wäre. Das wusste man, das ist bekannt und das hat man jetzt nicht so wirklich den Behörden explizit mitgeteilt, dass es da zu diesen Reaktionen kommen könnte. Es wurde mal in Nature erwähnt, aber ich glaube nicht, dass das auf diesem Aufklärungsbogen für die Patienten erwähnt wurde.
Ich persönlich habe auf jeden Fall noch nichts von einem Schwein dort gelesen. Nun sind eine Reihe von Nebenwirkungen bekannt seitens Politik und regierungsnahen Wissenschaftlern. Da heißt es ja aber immer wieder, das Virus ist deutlich gefährlicher als die Injektion. Dem stimmen Sie nicht zu?
Das ist schwierig. Also wenn man sich die Daten anguckt, es gab eine zeitversetzte Todeswelle nach der Verabreichung des Produktes. Und da sieht es ich arbeite mit einem Statistiker zusammen namens Fabian Spieker. Und da sieht es so aus, dass wenn nach der ersten Applikation des Produktes Kontakt zum Virus entstand, das Virus die Leute getötet hat, weil das Immunsystem mit der Bekämpfung des selbstproduzierten Spikes beschäftigt war. Das heißt, die Frage ist, hat jetzt das Produkt die Leute getötet oder das Virus? Das ist ein bisschen schwer zu trennen, weil da beides zusammenkam und die Kombi einfach tödlich war. Das ist sogenannte diese ADE-Reaktion, die auch in den Tierversuchen damals beim ersten SARS-Virus die Tiere getötet hat. Das wusste man. Man hat aber kein Tiermodell, um darauf zu testen.
Nun stellt sich mir natürlich weiterhin die Frage, wie schädlich ist der Impfstoff, der sogenannte, denn tatsächlich? Und wenn doch verschiedene Dinge in der Methodik anscheinend schon schiefgelaufen sind, war das dann, was wir später in der Spritze gesehen haben, das Produkt einer Fahrlässigkeit, einer Absicht oder möglicherweise ein reines Qualitätsproblem?
Vor Gericht ist es, glaube ich, am einfachsten zu argumentieren, zu sagen, es war ein massives Qualitätsproblem, das nicht angegangen wurde, weil eben diese Lipide nicht kontrolliert wurden im Massenspektrometer. Also mir ist nicht bekannt, dass sie das gemacht haben. Und jemand aus meiner Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, mit dem Export Council, hat eben Massenspektrometrie betrieben. Und er hat eben gesehen, je länger die Kettenlänge dieses einen Lipids, also je länger das Polyethylenglykol, desto geringer die Nebenwirkung. Da hat das halt mit der Nebenwirkungsdatenbank abgeglichen. Und je kürzer, desto mehr Nebenwirkung. Und das hätte denen auffallen müssen. Die sind ja verpflichtet, Nebenwirkungen zu sichten. Und die wissen ja, welcher Lieferant für welche Batch zuständig war. Und sie haben drei Lieferanten. Und wenn es dann jetzt drei Cluster von Nebenwirkungshäufigkeit gibt und man drei Lieferanten hat, Evonik, Merck und Acuitas oder Croda, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, dass das möglicherweise durch die verschiedenen Produktionswege oder wie auch immer mit diesen Lieferanten zusammenhängen könnte. Und dann ist man als Firma verpflichtet, das mal zu untersuchen, würde ich vermuten.
Neben den klassischen Impfstoffherstellern sind ja aber noch mehr Augen eigentlich dafür zuständig, auf den Impfstoff zu schauen, bevor er dann letztendlich in den Arm kommt. Also ich rede da beispielsweise von deutschen Behörden, ich rede da auch vom Robert-Koch-Institut, die ja Qualitätskontrollen eigentlich durchführen sollten. Haben die dann an der Stelle auch versagt oder konnten die das so explizit gar nicht wissen?
Also die Untersuchungen, die mir vorliegen, sind von einem kommerziellen Labor namens Scienzano in Belgien oder wo auch immer die liegen, ja, die dann halt im Auftrag von wem auch immer diese Untersuchungen nach wessen Vorgaben auch immer durchgeführt haben. Und da ist zum Beispiel keine Massenspektrometrie dabei. Es gibt ein Paper von Gerd Unruh, da hat die Struktur der Lipide oder dieser Produkte geklärt und hat da mal pH gemessen mit pH-Stäbchen. Ja, das ist keine schwierige Technik, pH-Stäbchen gibt es im Zoohandel im Notfall. Und die lagen außerhalb des zugelassenen pH-Werts. Also zugelassen sind die von 6,9 bis 7,9 und einige der Fläschchen, die er getestet hat, waren bei 6,4. Und ich glaube, das Paul-Ehrlich-Institut könnte theoretisch in der Lage sein, einfach mal ein pH-Stäbchen in so ein Fläschchen zu halten und die Farbe abzugleichen. Das ist keine Hightech. Selbst das wurde nicht gemacht.
Das hätte man mindestens erwarten können. Sie haben vorhin bereits das Buch des BioNTech-Gründers Ugur Sahin erwähnt. Darin beschreibt er unter anderem die Entwicklung der Corona-Präparate. Sie haben es gelesen und haben dort direkt gravierende Fehler gesehen. Heißt das, es würde jemandem, der sich mit der Materie auskennt, direkt ins Auge springen?
Ja, also wenn der Ugur mit seinem Mathekurs von 1980 einfach mal am Rechner die Struktur des Proteins anhand der RNA-Sequenz bestimmt, weiß jeder vom Fach, das geht nicht. Ja, man kann nicht anhand einer RNA-Sequenz eine Proteinstruktur vorhersagen. Das geht nicht mal mit Deep Learning und Rechenclustern. Man muss dafür immer noch eine Kristallstruktur, Röntgenkristallstruktur erstellen. Ja, man züchtet einen Kristall von diesem Protein, macht dann Röntgenbilder und von diesen Röntgenbildern rechnet man zurück. Bis heute sind ganze Teile des Proteins weiße Felder auf der Karte. Man weiß nicht, wie es aussieht. Und dann hat er rationales Design gemacht, also seine Proline da rein verbaut und die Sequenz geändert, ohne zu wissen, wie das Ding aussieht und funktioniert. Und das geht einfach nicht. Das macht man nicht. Ja, das ist ein kompletter Blindflug. Vor allem, wenn man das Protein danach nicht charakterisiert. Ich meine, wenn man da was rational dran rumschraubt, muss man auch gucken, was bei rausgekommen ist und das charakterisieren im Vergleich zum Wildtyp. Haben sie nicht gemacht.
Wenn aber all das für Fachleute aus diesem Buch ja bereits ablesbar ist, warum ist denn der Aufschrei in der Fachwelt nicht bedeutend größer?
Das frage ich mich auch. Bisher hat kein Protein Engineer außer mir den Mund aufgemacht. Also ich kenne keinen anderen aus dem Feld, der in dem Bereich mal gesagt hätte, Leute, ich hätte gern die PDB-Nummer, also die Protein Database Number, der Kristallstruktur, aufgrund dessen modelliert wurde.
In dem Fall ist dies nicht passiert. Geben wir einen kleinen Ausblick, weil noch immer natürlich an die Spritze gebeten wird. Bundesgesundheitsminister Lauterbach macht dies zuallererst. Auch vom Robert-Koch-Institut ist Ähnliches zu hören. Es soll geboostert werden, vor allem die älteren Menschen. Was entgegnen Sie dem? Was würden Sie Herrn Lauterbach sehr gerne entgegenbringen, wenn Sie mit am Kabinettstisch sitzen?
Ich würde eine der Hotlots nehmen, also eine der mit an sich grenzenden Wahrscheinlichkeit tödlichen oder schädlichen Chargen, würde die aufziehen und ihn bitten, einmal zu stänken bei sich selbst. Ja, ich möchte sehen, wie er sich das Zeug selber spritzt, wenn er weiß, dass es eine dieser Batches ist, die Nebenwirkungen machen. Und dann würde ich seine Reaktion beobachten.
Die würden wir, glaube ich, alle sehr gerne beobachten. Ich bedanke mich bei Dr. Sabine Stäbel, studierte Biologin mit den Schwerpunkten Zell- und Mikrobiologie und Immunologie. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank.
Danke auch.